40,9%. Mit diesem Wahlergebnis konnte Gerhard Schröder 1998 Bundeskanzler werden. Jetzt wird er nicht mehr gefeiert. Auch zu seinem 80. Geburtstag stand sein Verhältnis zu Wladimir Putin im Fokus und in der Kritik. Wir haben es in der Dokumentation gesehen. Die Welt ist eine andere für Parteien und Politiker, nicht nur für Sozialdemokraten. Und jetzt liegt die SPD in Umfragen bei 15% und damit hinter der AfD. Die Partei stellt den Kanzler. Sie streitet weniger als in den Jahren zuvor, kann aber nicht punkten. Geht die Arbeiterpartei in den Ruhestand? Nach Brandt, Schmidt, Schröder, wohin steuert die SPD mit Scholz? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Herzlich willkommen Wolfgang Thierse, SPD-Ehrenmitglied. Von 1998 bis 2005 war er Bundestagspräsident, im Anschluss bis 2013 Bundestagsvizepräsident. Und vor der Wiedervereinigung war er der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei in der DDR.
Herr Wins, ich bin nicht SPD-Ehrenmitglied, das ich bin ganz normales SPD-Mitglied.
Ja, dann haben wir das auch klargestellt, wunderbar. Aber Ihnen gebührt wahrscheinlich viel Ehre. Vielleicht war das die Information, die
wir
da...
Sagen Sie das anderen.
Okay, machen wir so. Okay, haben wir das richtig gestellt. Kerstin Münstermann ist bei uns, Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post und Mitglied der Chefredaktion. Gregor-Peter Schmitz, Vorsitzender der Chefredaktion der Wochenzeitung des Magazins Stern. Albrecht von Lucke ist bei uns, Publizist und Politikwissenschaftler, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herr Thierse, wir haben diese Dokumentation über Gerhard Schröder eben vorher gezeigt. Da sagt Gerhard Schröder, man soll sich da mal mit beschäftigen, dass die SPD hinter der AfD liegt. Das wäre das Wirkliche, worauf man sich jetzt mal konzentrieren sollte. Was ist denn Ihre Antwort darauf? Warum liegt die SPD hinter der AfD?
Wie viel Zeit haben wir für die Antwort? Nein, es gibt viele Gründe. Und zunächst muss man sagen, das soll nicht eine Entschuldigung sein. Wenn ich auf die Grünen und die FDP blicke, geht es denen nicht so sehr viel besser. Und auch die CDU kann sich in guten Umfrageergebnissen sonnen, aber da ist auch nicht nur alles schön. Also wir sind in einer Situation dramatischer Veränderungen, Zumutungen für Bürger, wo Politik schwer ist, angefochten, angegriffen, eine schwerwiegende Vertrauenskrise, die trifft auch die SPD, zumal in einer Koalition, einer Dreierkoalition, die etwas ungewöhnlich ist und die allzu viel streitet, gewissermaßen auch stellvertretend streitet für eine zerstrittene Gesellschaft. Das ist ja eine ziemlich zerstrittene Gesellschaft, die auch mit Hass erfüllt ist und mit dem, was der Soziologe Steffen Mau so schön nennt, Veränderungserschöpfung. Und ich beobachte sogar Veränderungsabwehr angesichts der vielen Veränderungsnotwendigkeiten für die Bevölkerung. Die Kriege mit ihren Konsequenzen, der demografische Wandel, die Migration, die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz und vor allem die Herausforderung, den Klimawandel zu meistern. Es ist viel, sehr viel, was die Menschen zu bewältigen haben und Politik auch. Und da kann man offensichtlich nicht strahlen, wie man ringsum in allen anderen europäischen Ländern sieht, überall schwierige Situation der Demokratien, der demokratischen Parteien, Zunahme rechtspopulistischer, rechtsextremistischer Parteien. Also Deutschland ist gar nicht in einer besonderen Situation, auch aber noch nicht mal die SPD.
Ja, aber nun war Gerhard Schröder jemand, der gesagt hat, wir müssen uns verändern und hat eine Menge verändert. Was hat denn jetzt, was hatten Schröder, Brandt und Schmidt, was Scholz nicht hat?
Also sie hatten erstens andere Zeiten. Ich erinnere mich, ich bin ja alt genug, dass ich als Ostdeutscher mit großem Neid auf das goldene Zeitalter der SPD geblickt habe. Die 70er Jahre, Zeiten wirtschaftlichen Wachstum, von Wohlstandsmehrung, von Ausbau des Sozialstaates. Das hat mich mit Neid gesehen. Das waren schöne Zeiten für die Sozialdemokratie. Noch die Zeiten von Schröder und Fischer, diese rot-grüne Regierung, waren Zeiten, wo sozusagen die Konfrontationslinie ziemlich klar war. Nach einer langen Phase von Helmut Kohl, nein, von CDU-Regierungen nun selber, Reformen anzustellen, schmerzliche Reformen, für die die SPD auch einen Preis zu zahlen gehabt hat. Der Niedergang der SPD bei den Wahlen hat auch mit den schmerzlichen Reformen zu tun, die ich für vernünftig halte, die ich immer unterstützt habe, aber man muss das auch wissen.
Okay, also es ist nicht einfach gewesen mit der SPD in den letzten Jahren. Frau Münstermann, wenn Sie das sehen, wenn Sie auch sehen, wie jetzt anlässlich des 80. Geburtstags über Gerhard Schröder nochmal gesprochen wird, einerseits die Agenda 2010, andererseits sein Verhältnis zu Russland. Aber wenn man es vergleicht mit Scholz, was hat er, dass er so erfolgreich sein konnte im Vergleich zu den Umfragewerten, die Bundeskanzler Scholz jetzt hat, wo 75% der Bevölkerung nicht mit seiner Arbeit einverstanden sind?
Ja, ich weiß bei Scholz gar nicht, ob Sie nicht mit seiner Arbeit oder mit seinem Auftreten, seiner Kommunikation einverstanden sind. Und da sind wir bei Ihrer Frage. Gerd Schröder war ein Politiker mit Herzblut, ein hervorragender Wahlkämpfer, jemand, für den die Leute auch im Bayerischen Bierzelt nach 2 Stunden wirklich auf die Tische gestiegen sind. Er war ein Mensch der direkten Ansprache, er war kein Intellektueller, aber einer, der sich aus eigener Kraft hochgearbeitet hat, aus sehr, sehr armen Verhältnissen, der immer eine direkte Ansprache gewagt hat und ja seine Partei auch herausgefordert hat. Und die Agenda 2010, davon hat vor allem dann die nachfolgende CDU-Kanzlerin Angela Merkel profitiert. Aber er hat seiner Partei, er hat den Menschen Zumutungen, die er für nötig hielt, zugemutet. Und das ist etwas, was heute, glaube ich, untergeht. Scholz ist ich habe ihn gerade in China erlebt, durfte ihn dort begleiten. Jemand, der sich auf der internationalen Bühne sicher bewegt. Das Problem ist aber, dass er diese Botschaften nicht gut transportieren kann und auch die SPD insgesamt, glaube ich, derzeit in einem Umbruch ist. Für die nächste Wahl 2025 muss man, das versucht man jetzt, sich mehr auf die Mitte konzentrieren. Aber da kommen nicht alle mit, sozusagen. Und Themen wie das Bürgergeld schaden der Partei, weil sie da wahrgenommen wird als Unterstützer von denen, die nicht arbeiten. Und ich glaube, das war unter Gerd Schröder ganz anders.
Herr von Lucke, wie haben Sie Schröder wahrgenommen? Wie nehmen Sie ihn jetzt wahr? Und ist es eigentlich fair, ihn mit Bundeskanzler Scholz mit Schröder zu vergleichen?
Man kann alles vergleichen. Man müsste vor allem vielleicht auch Olaf Scholz mit anderen der großen Reihe vergleichen. Ich will bei so viel Oden auf Gerhard Schröder dann doch noch eines bemerken. Olaf Scholz hat vor allem das Pech, dass er einen Vorgänger Gerhard Schröder hat, um es deutlich zu sagen. Gerhard Schröder ist natürlich mit seiner Hypothek als Kanzler, der zum Handlanger Wladimir Putins geworden ist, selbst eine Hypothek für die SPD. Gerhard Schröder hatte es davor mit Vorgängern namens Helmut Schmidt und Willy Brandt zu tun. Die haben der SPD nie diesen Tor angetan, dass sie danach so aufgetreten sind, wie Gerhard Schröder aufgetreten sind. Deswegen will ich schon sagen, es gehört schon eine gewisse Chuzpe dazu. Denn Schröder hat noch vieles gesagt, bei dieser Doku nicht alles, aber in dem Kontext, die Doku wird ihm in Teilen sehr gefallen haben, aber er hat vieles gesagt und wenn er sagt, die SPD soll über die 15% nachdenken, dann ist ja ein Teil dieses Problems. Schröder selbst hat dieser Partei sehr geschadet. Sein Auftreten ist ziemlich einzigartig in der Geschichte der Republik, dass ein Kanzler seine Kanzlermeriten danach umrubelt, auch heute keinerlei Abstand nimmt von Wladimir Putin, ist schon ein Skandal als solcher. Insofern, ja natürlich, Schröder war ein Mensch, der an die Menschen ranging. Sie haben es beschrieben. Er war ein Menschenfänger. Olaf Scholz hat diese Qualitäten nicht. Und damit fällt er aus der großen Reihe Brandt, Schmidt und Schröder. Nicht charakterlich, da fällt Schröder raus. Aber er fällt leider aus der Rolle derer, die als Figuren gestrahlt sind und gestrahlt haben. Und das ist ein Problem, gerade in einer Zeit, in der wir erleben, dass Parteien weit weniger verfangen als Figuren, die in der Lage sind, als Projektionsflächen zu wirken. Und da fällt Scholz in vielerlei Hinsicht aus. Ich würde auch eine letzte Bemerkung noch sagen. Leider ist es ihm gerade international nicht sehr gegeben. Das ist ein großes Problem, auf Menschen in einer Weise zuzugehen, wie es auch in Helmut Kohl beispielsweise konnte. Wenn man die Bilder sieht von Olaf Scholz in der Distanz gegenüber Führern, auch ganz paradigmatisch, das Verhältnis, das Nichtverhältnis, muss man ja fast sagen, zu Emmanuel Macron, dann sieht man, er kann in dieser international so wichtigen Situation andere Staatsführer nicht sehr emotional für sich einnehmen. Und das ist auch ein Problem.
Aber geht es denn darum, Herr Schmitz, dass man letztendlich, dass es so ist, dass die Zeiten so sind, dass man eher auf die Führungspersönlichkeit schaut und weniger auf die Partei, wenn es um die Entscheidung geht, was ich wähle?
Also ein SPD-Kanzler war ja in der Geschichte der Bundesrepublik eher immer die Ausnahme als die Regel. Wir gucken auf diese drei starken Gestalten, die Sie aufgezählt haben. Und das sagt schon auch etwas aus. Ja, also sie haben die Grundsätze der Kanzlerdemokratie sehr entschieden gelebt. Ja, also dass sowohl Brandt mit seiner visionären Art, Schmidt mit der später erst populär gewordenen Charisma und natürlich Schröder, der wirklich unbestreitbare Verdienste hatte. Wir haben ihn vor 2 Jahren mit dem Stern ja interviewt, wo er dann auch die Frage gestellt hat, wofür soll ich mich eigentlich entschuldigen? Also eigentlich das, was sich auch durch die Doku zieht. Trotzdem merkt man bei so einem dann ja auch immer heiteren und verglücklichen Abend mit ihm, das muss man ihm ja lassen, doch, dass er wirklich immer noch ein sehr gutes Gespür dafür hat, was die Menschen im Lande umtreibt. Er hat damals schon davon gesprochen, dass zum Beispiel dieser Krieg irgendwann unpopulär werden würde in Deutschland. Dass irgendwann sich auch die Parteien der Herausforderung stellen müssen, wie erklären wir das weiter.
Also damals, als Sie das Interview gemacht haben.
Damals, was immerhin dann jetzt schon etwa zwei Jahre her ist. Und Olaf Scholz bringt das nicht mit. Man muss bei Olaf Scholz dazu sagen, Olaf Scholz ist begeistert von Olaf Scholz, ja, weil er auch als Einziger an sich geglaubt hat, ins Kanzleramt zu kommen. Auch in seiner eigenen Partei haben viele nicht daran geglaubt, überhaupt nicht. Und er glaubt, dass er diesen Trick noch einmal wiederholen kann. Das heißt aber nicht, dass er sich besonders viel Mühe damit gegeben hat, diese Merkmale der Kanzlerdemokratie zu leben. Das ist ja das, was Frau Münstermann anspricht. Dazu gehört Kommunikation, dazu gehört auch Führung, die er ja immer versprochen hat. Und da fällt er bislang deutlich ab. Ja.
Mhm. Herr Thierse, wie sehr schadet denn Gerhard Schröder der SPD jetzt durch seine Nähe zu Wladimir Putin und sein Engagement bei Gazprom?
Ja, das ist schon eine Last. Und ich hoffe und wünsche mir ja, dass wir, wenn wir über die SPD reden, nicht immerfort über Gerhard Schröder reden müssen. Irgendwann ist das Kapitel vorbei. Es war ein Kapitel in der SPD-Geschichte, in der Geschichte unseres Landes. Ich habe ihn selber erlebt. Ich war ja lange Zeit stellvertretender Parteivorsitzender zu seinen Zeiten. Und ich habe ihn in Wahlkämpfen erlebt. Das habe ich immer bestaunt, was für ein Wahlkämpfer er war. Bis zur absoluten physischen und psychischen Erschöpfung. Das konnte er. Er ist robust. Und er war begeistert von sich selber. Und dass Kanzler von sich selber begeistert sein müssen, sonst können sie nicht die Führungsposition übernehmen. Das möchten wir unterstellen. Also Selbstbewusstsein ist eine Voraussetzung dafür, dass man einigermaßen erfolgreicher Politiker sein kann. Also ich wünsche mir, dass wir dieses Kapitel abgeschlossen haben. Aber ich sage ausdrücklich ja auch, die Position, die er in Sachen Ukraine-Putin-Krieg vertritt, ist nicht die der SPD. Da gibt es den klaren Schnitt und das soll man nun auch endlich zur Kenntnis nehmen. Die SPD steht in dieser Frage nicht hinter Schröder, sondern mit riesiger Mehrheit hinter Scholz und der gegenwärtigen Parteiführung. Entschiedene Solidarität mit der Ukraine.
Wie enttäuscht sind Sie persönlich von ihm und haben Sie ihm gratuliert?
Ich habe ihm gratuliert, ja, in Erinnerung daran, so viel Anstand muss sein. Aber ich war nicht zu seinem Geburtstag eingeladen. Ich musste mich also nicht entscheiden, ob ich hingehe oder nicht hingehe.
Ich glaube wirklich, dass man nicht sagen kann, das Kapitel Schröder ist abgeschlossen. Das wäre ja auch völlig verrückt. Er ist nun mal der einzige lebende Altkanzler, der noch da ist.
Für die
Partei ist es ja nicht abgeschlossen. Ich gebe nur mal zwei Beispiele. Die gesamte Auseinandersetzung mit seinen Reformen, die ich für absolut unerlässlich damals gehalten habe und die diesem Land auch wirklich geholfen haben, die er gegen viel Widerstand durchgesetzt hat. Die Diskussion ist ehrlicherweise immer noch nicht beendet, wenn man jetzt die Bürgergelddiskussion, die Frau Münstermann angesprochen hat, sieht. Und natürlich in der Russlandpolitik entwickeln sich gerade wieder Bestrebungen, auch in ihrer eigenen Partei, auch in der SPD, zumindest wieder Olaf Scholz als den Friedenskanzler zu inszenieren, was natürlich ein Echo ist der Zeit von 2003, als Gerhard Schröder mit den Themen erfolgreich gepunktet hat. Der Vergleich hinkt wahnsinnig, aber in der Partei gibt es zumindest die Bestrebungen. Dabei berufen sich die Leute nicht auf Gerhard Schröder. Es ist mir schon klar, dass er isoliert ist in der Partei, aber die Themen bleiben natürlich.
Es kann genau sein, wie
die CDU in 10 Jahren noch über Angela Merkel sprechen
wird. Kurz Frau Münstermann und dann. Ja, ich fand es sehr interessant, weil Sie das gerade ansprechen, dass ja ein großes Interview des Parteivorsitzenden Lars Klingbeil, der ja Gerhard Schröder auch persönlich gut kennt, der hat mal bei ihm gearbeitet im Büro, jetzt mit der Überschrift durch alle Medien lief, bei uns in der Partei haben Russlandversteher keinen Platz. Und das zeigt zum einen, bildet das die Diskussion um den Fraktionsvorsitzenden Rolf Mütze nicht ab, der von einem Einfrieren des Ukraine-Kriegs gesprochen hat. Und dann kommt aber ja immer sofort das Verhältnis Schröders zu Wladimir Putin. Ich glaube, in der Dokumentation wurde auch klar, da ist ein Mann irgendwie tief enttäuscht, persönlich tief gekränkt von einem mittlerweile Kriegsverbrecher, muss man ja sagen, und kommt da irgendwie nicht drüber hinweg und schafft es aber nicht, einen Ausdruck des Bedauerns mal zu äußern in all diesen Jahren über die Dinge in der Ukraine. Das halte ich für ein wirkliches Problem, auch für die Partei, gar keine Frage. Andererseits die Idee, ob man ihm jetzt gratuliert oder nicht, das ist so, da bin ich bei Ihnen menschlich, jemand wird 80, ist noch bei guter Gesundheit, dann kann man zum Geburtstag gratulieren. Also ich glaube, die Partei darf sich damit nicht aufhalten, muss aber schon die Diskussion über und um Russland mitnehmen und auch 2025 da ganz klar Stellung beziehen in dem Wahlkampf, der da kommt.
Ich weiß nicht, was Sie erwarten von der SPD. immer fort irgendwelche Kotaus oder was, irgendwelche Gesslerhüter zu grüßen. Wir haben diese Regierung unter Führung von Scholz und diese Partei hat in Sachen Ukraine, putinische Aggression, eine sehr klare und entschiedene Position. Solidarität und zugleich vernünftige Überlegung, in welchen Schritten man etwas macht, im Bündnis mit den Amerikanern vor allem, mit Biden, der ja eine hochvernünftige Politik betreibt, mit den europäischen Partnern etc. Dass die Diskussion darüber, welche Möglichkeiten es gibt, bei voller, entschiedener Solidarität mit der Ukraine, auch über den Ukraine-Krieg hinaus zu denken, wie können wir ein Ende herbeiführen, was folgt dann, dass dies sofort in dieser deutschen Öffentlichkeit reflexartig, geradezu hysterisch verteufelt wird, als Russlandfreundschaft. Also ich hätte...
Moment,
ich hätte das Wort einfrieren nicht verwendet. Aber dass die Intention von Mützenich eindeutig, wenn man die Rede, ich habe sie gehört, eindeutig war, wir müssen auch so sehr, sehr, und er unterstützt ja militärische Solidarität, so sehr wir solidarisch sind, müssen wir auch doch immer nachdenken darüber und Räume öffnen, wie man aus dieser kriegerischen Auseinandersetzung herauskommt.
Aber die Herr so Herr viel Elend und Opfer erfordert. Es ist doch, man muss es doch noch mal deutlicher machen, damit kommt man vielleicht an das Grundübel dieser Lage der SPD. Es ist doch noch nicht mal die Position von Olaf Scholz so klar gewesen und bis heute so klar, wie sie hätte sein können. Und das scheint mir ein ganz großes Problem seiner nicht vorhandenen Führung zu sein. Ganz abgesehen davon, dass wir in der SPD, ich sage es mal ganz exemplarisch, Streitpositionen haben, die ziemlich auffällig sind. Scholz ad 1, dessen Unklarheit ich noch gleich erkläre. Zweitens Pistorius, der völlig anders steht als Mützenich. Und drittens Mützenich, der quasi den linken Flügel darstellt. Was war meines Erachtens der ganz große Fehler von Olaf Scholz in der Sache der Ukraine und der Außenpolitik? Er hat ein einziges Mal einen echten Führungsanspruch erhoben. Das war am 27. Februar 2022. Die Rede im Bundestag, 3 Tage nach Beginn des Krieges, hat alle überrascht. Er hat die Grünen völlig überrumpelt. Der Einzige, der eingeweiht war, nicht einmal der Vizekanzler Robert Habeck. Der einzige Eingeweihte war Christian Lindner, der nämlich die 100 Milliarden quasi in seinem Haushalt zur Verfügung stellen musste. In dieser Situation hat Olaf Scholz in einer fast schon, ich sag mal Begriff, Schmidtschen Manier, aber durchaus auch in einem Branchen Sinne, durchaus meine ich in einer Kontinuität, die viele verneinen, infamerweise übrigens auch das BSW, Wagenknecht, die jetzt Brand für sich reklamieren. In einer Tradition des Antitotalitären hat er gesagt, wir müssen diesem Russland in den Arm fallen und wir müssen dafür als Deutschland in einer Weise in die Vorderhand kommen, wie wir es nie gemacht haben. Ja. Danach hat er, gleich Herr Schmitz, muss das auch noch gerade erklären dürfen, ich habe lange gespielt.
Alles gut.
Danach hat er das nie wieder eingeholt. Er hat es nie wieder eingeholt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Plötzlich war Pistorius da. Pistorius hat Sympathiewerte sondergleichen gehabt. Sondergleichen. Und der Kanzler musste wahrnehmen, dass wenn er jetzt nicht reagiert, durchaus natürlich auch innenpolitisch grundiert. Er hat gemerkt, er hat keine Position über 2 Jahre, er hat es nicht wieder klar gemacht. Er hat dann einen Kurs der Mitte eingeschlagen, der den so großen Sympathieträger Pistorius quasi eingeholt hat. Er hat das mit Sympathie seiner Partei, die natürlich inständig genau darauf wartet, wir wollen wieder Friedenspartei sein. Er hat also damit auch die Partei nach innen befriedet, aber in der Außenwahrnehmung hat er diesen Führungsanspruch, der, glaube ich, von vielen nach wie vor in der Bevölkerung erwartet wird oder ersehnt wird. Er hat es nicht unterfüttert und ist deshalb in dem Verzicht auf Führung ganz enorm abgestürzt. Okay. Und das ist ein Problem. Dadurch bleibt die Partei nicht klar kenntlich, für viele auch zu schwach in der Unterstützung. Und die Ukraine bleibt, wir müssen leider den Kontext auch sehen, die Ukraine bleibt aber fast auf der Strecke, um es deutlich zu sagen. Okay. Wir haben als Deutschland diese Ukraine nicht in dem Maß unterstützt,
wie sein müssen. Bleiben wir mal bei dem Vergleich, bei dem Dreieck Scholz, Mützenich, Pistorius. Herr Schmitz, für was würden Sie sagen? Wer steht jetzt für die SPD?
Das ist eben das Unklare. Und ich glaube, dass das Kommunikationsproblem dieser Regierung und dann damit auch dieser Partei, weil das letztlich auf die Partei einzahlt, in dieser außenpolitischen Fragen am deutlichsten wird. Denn ehrlich gesagt sind beide Positionen, die da vertreten werden, sowohl von Herrn Mützenich als auch von Scholz, durchaus vernünftig. Ja? Also ich habe lange in den USA gelebt, wenn du mit Amerikanern derzeit über die Lage sprichst, ja, dann vertreten die sowohl, auch wenn sie es anders nennen, diese Gedanken zum möglichen Einfrieren. Ja? Also du kannst ganz gestandene Militäranalysten bis hin ins Pentagon Investoren fragen und sie sagen, ja, vielleicht müssen wir das mal 3-4 Jahre einfrieren. Zwischendurch gibt es Verhandlungen und dann lösen wir das Problem später. Genauso halte ich im Prinzip den vorsichtigen Kurs von Olaf Scholz durchaus für vernünftig. Also es gab vor wenigen Wochen einen interessanten Artikel in den amerikanischen Medien, wo die amerikanische Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen sehr genau thematisiert wurde. Es ist nicht nur eine Chimäre gewesen, sondern auch die waren sehr vorsichtig, wie man damit umgeht. Nee, die Artikel waren vor wenigen Wochen.
Zog sie auf eine Situation vor einem Jahr.
Ja, aber der Artikel waren trotzdem jetzt vor wenigen
Wochen. Haben Sie den Eindruck, dass der Putin jetzt mit Atomwaffen noch spielt?
Könnte ich vielleicht jetzt auch ganz kurz, aber trotzdem darf ich auf den Artikel verweisen, glaube ich, der durchaus erwähnt worden ist. Deswegen halte ich den für vernünftig und das ist wahrscheinlich der populärste Teil der Scholz'schen Politik. Trotzdem ist auch beides so schlecht kommuniziert worden, dass man von einer klaren Linie überhaupt nicht sprechen kann. Und das ist in der Tat jetzt die Herausforderung. Du hast eigentlich diese drei Punkte. Pistorius, der in der Tat durch seine fast schrödersche Art der Kommunikation viel gewonnen hat und auch zu einem Rivalen innerparteilich für Herrn Scholz da herangewachsen ist. Aber du kannst nicht sagen, was sie eigentlich machen. Dabei könnten sie gerade auf dem Feld klar punkten. Stattdessen kommen jetzt so Sätze wie der Friedenskanzler und so weiter, was wirklich Unsinn ist, weil es der Vergleich absolut hinkt und was wäre auch das Gegenteil ist. Friedrich Merz, der Kriegskanzler oder der potenzielle Kriegskanzler. Also das passt alles nicht zusammen.
Aber haben Sie das Gefühl, das ist so ein Kalkül, dass man denkt, also so wie Schröder gewonnen hat damals oder mit die Wahl gewonnen hat.
Natürlich ist das Kalkül. Natürlich, es wäre dumm, wenn Politiker kein politisches Kalkül ein Jahr vor einer Wahl anstellen würden. Natürlich gibt es Leute in seinem Umfeld, die das als einen möglichen Wahlkampfmittel oder auch in der Partei, das ist ein mögliches Wahlkampfmittel. Ob er das selber so verfolgt, kann ich nicht beurteilen. Aber ich hielt es für ein sehr, sehr schlimmes Kalkül, wenn man diesen Konflikt, denn da hat von Lucke ja recht, der Ukraine wird nicht entschieden genug geholfen, unter anderem auch wegen dieses Zögerns der verschiedenen Lieferungen, die dann immer wieder zu spät erfolgt sind. Die Lage in der Ukraine ist fast aussichtslos derzeit.
Herr Thierse, müsste man der Bevölkerung anders kommunizieren, dass es Zumutungen gibt, so wie Schröder mit seiner Agenda 2010, die ja dann sehr schmerzhaft für viele Teile in der SPD war und sehr umstritten war. Dann gab es die Abspaltung durch die WASG. Also das war ja eine sehr schwierige Zeit für die SPD. Müsste man klarer kommunizieren, dass es in diesen Kriegs- und Krisenzeiten mehr andere Zumutungen gibt für die Bevölkerung?
Zunächst mal will ich mal festhalten, es muss doch der SPD auch erlaubt sein, zu diskutieren und dass in ihre unterschiedlichen Positionen sichtbar werden, wie das etwa in der amerikanischen Öffentlichkeit in anderen Ländern ist. Aber das meine ich, dass in Deutschland das sofort immer nur negativ beschrieben wird. Und ich bin alt genug, um mich zu erinnern an den Irakkrieg, an andere Dinge, wo ein Großteil der veröffentlichten Meinung in Deutschland immer auf einen sehr strammen Kurs war: Beteiligung an Kriege, Unterstützung, militärische.
Die beiden Kriege halt sehr schwer zu vergleichen.
Ja, aber ich meine, ich erinnere mich sozusagen an die Stimmungslage doch. In Erinnerung
rufen. Ob man in der Partei streitet oder ob man im Kanzleramt diesen
Kurs nicht nachfolgt. Nein, trotzdem. Zu Schröders Zeiten, zu Schmidts Zeiten, zu Brandts Zeiten hat diese Partei immer gestritten. Es hat ihr nicht schlecht getan. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Ja, ich bin der Meinung, dass Olaf Scholz und die SPD die Souveränität haben muss, auch zu sagen, welche Zumutungen auf die Bevölkerung zukommen. Olaf Scholz hat es ja mit der Zeitenwende-Rede gemacht und das folgt ja auch. Da wird ja deutlich. Ich finde ja auch insgesamt, das ist auch mein Wunsch, deutlicher zu machen, dass wir ja in einer Situation sind, wo eben so viele Herausforderungen, Veränderungsnotwendigkeiten gleichzeitig stattfinden, die sozusagen nicht einfach zu bewältigen sind mit dem Weiter-so. Ich glaube, es wäre gut, wenn die SPD sozusagen ein Gesamtkonzept darstellen könnte, auch intellektuell wie emotional, dass sozusagen diese Herausforderung annehmen, ich sage mal, nicht drücken vor dem Wandel. Das Versprechen AfD, das Versprechen BSW, nicht drücken vor dem Wandel, sondern wir wollen den Wandel annehmen, aber wir arbeiten dafür, dass Sicherheit im Wandel, soziale Gerechtigkeit, dass Zukunft gestaltet wird und wir uns nicht vor ihr drücken. Das wünsche ich mir schon.
Ich sage nochmal, 15% weniger Zustimmung als die AfD, eine Partei, die weniger streitet als früher mit der Doppelspitze und dass halt eben Parteivorsitz, Kanzleramt getrennt sind, kann man ja fragen, ob das sinnvoll ist. Frau Münster, was sagen Sie? Warum steht die SPD da so? Ist es einerseits klug, weil dann, dass man so viele Positionen hat, weil dann streitet man nicht so öffentlich in der Partei.
Nein, also für mich ist ehrlich gesagt das Grundproblem dieser Ampelkommunikation und das Grundproblem liegt daran, dass viel zu viele Leute kommunizieren, viel zu viele Doppelspitzen da agieren. Als Journalist ein traumhafter Zustand, weil ich muss nur den anderen anrufen, wenn ich eine Gegenposition will, muss gar nicht mehr die andere Partei da ins Boot holen. Für mich reden da zu viele Menschen überhaupt in dieser Koalition. Jetzt kann man sagen, Olaf Scholz und die Parteispitze, das hat bisher ganz gut geklappt, weil er, so ist mein Verständnis, auch einen engen Draht zu Lars Klingbeil pflegt, der ihn ja als Generalsekretär ins Kanzleramt gebracht hat. Aber die Personalunion Parteivorsitz, Kanzler oder Kanzlerin, bei der CDU war das lange so, ist schon stark, ist auch eine Machtfülle, die in diesen Zeiten von Vorteil wäre. Ich finde interessant, man kann über die Position von Scholz in der Ukraine-Krise ja, das kann man gut oder schlecht finden und unterschiedlich bewerten. Interessant ist aber, dass er ja mit der Absage an die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern das lange geforderte Machtwort mal gesprochen hat, auch gegen die Außenministerin, gegen den Finanzminister, die da beide dafür waren. Und prompt ist mit dieser Entscheidung, die wurde ihm dann als Friedenskanzler ausgelegt, mein Eindruck ist, er sieht das schon lange so, er will nicht vor die Amerikaner gehen sozusagen, er spricht sich ab. Da war er ganz klar, das hat er entschieden und durchgezogen. Er hat es komisch kommuniziert bei irgendeiner Tagung hier in Berlin Mitte. Man hätte das vor Soldaten zum Beispiel sagen können. Man kann andere Bühnen wählen, aber das war mal eine Entscheidung. Und ich glaube, klarere Entscheidungen, die er kommuniziert, die er auch vertritt, wären nicht schlecht. Dazu gehört aber auch, den Menschen zu sagen, es wird Zumutungen geben und die Ankündigung einer Zeitenwende, die man dann nicht unterfüttert, das ist ein Problem.
Das ist genau der Haken der Sache und da bin ich ganz bei Ihnen. Die Zumutung als Selbstwert ist es nicht. Aber zu begründen, zu sagen, in einer Situation, wir müssen eine Zeitenwende vornehmen, die interessanterweise übrigens in der Ansage vor allem deswegen stark war, weil er klar sagte, hier ist ein Land überfallen worden, wie wir es seit 45 nicht mehr erlebt haben. Zumutung nach innen war es nicht. Er hat nämlich ein Sondervermögen aufgenommen, um es klar zu sagen. Es waren keine Kredite, also es waren keine Belastungen, es waren keine Steuern. Im Gegenteil, diese Koalition, und das ist das große Problem, und das ist auch das Problem für mein Verständnis von Olaf Scholz, hat danach die in diesem Augenblick klare Ansage, wir sind in einem neuen Zustand dieses Landes, in dem ich übrigens nicht nur per se die Haltung gut finde, wenn er mal klar ist, sondern man sich auch fragen muss, auf welcher Situation wird es diese Antwort gegeben. Aber in der wir doch jetzt erleben müssen, dass die Ukraine immer haltloser ist in ihrer Situation und viele Leute es auch wahrnehmen, hat der Kanzler über lange, lange Zeit, ausgenommen diese Situation, da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Schmitz, nämlich Ende des Jahres 2022, als die New York Times damals sagte, wir müssen aufpassen, Russland ist in der Defensive, vielleicht greift Putin zum maximalen Mitteln, hat das ganze Jahr 2023 das europäische Versprechen, das darin bestand, der Ukraine 1 Million Granaten zur Verfügung zu stellen, weder durch Olaf Scholz, geschweige denn durch Macron, eine Unterfütterung gefunden, die bedeutet hätte müssen, dem Land deutlich zu machen, wenn wir nichts machen, möglicherweise auch indem starke Schultern mehr stemmen, verliert die Ukraine diesen Krieg. Das ist für mich die entscheidende Frage. Und ich glaube, er hätte dadurch sehr viel Reputation gewonnen. Eine Reputation, denn nach wie vor ist die Bereitschaft diesem Lande, die Ukraine stärker zu unterstützen, vorhanden. Er hat einen genau anderen Weg.
Aber auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sagen, wir sollen da nicht zu stark
handeln. Weil er zu lange gezögert hat, ich will das im letzten Satz sagen, hat er einen Weg gewählt, der da lautet, jetzt gehe ich lieber auf diejenigen, die nur Angst haben. Ich gehe den Weg der Mitte. Ich sehe eine Koalition, fast eine Jamaika-Koalition, nämlich ist nicht nur fast, sondern eine, die faktisch besteht aus CDU, FDP, Grünen. Die gehen sowieso in Unterstützung der Ukraine. Es war meines Erachtens aber ein großer Fehler, weil er letztlich mit dieser Rolle, die ihm Reputation und die richtige Entscheidung bereit hätte, dann hätte er die Ukraine unterstützen und er hätte Bereitschaft im Lande gehabt. Er hat diese Chance verstreichen lassen.
Noch dazu oder sonst?
Nee, nur ganz kurz zu dem, was gesagt worden ist über das Streiten. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass die SPD streitet. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, sie würde mehr streiten gelegentlich. Ja. Also beim letzten Bundesparteitag zum Beispiel sind alle mit grandiosen Ergebnissen bestätigt worden, als ob alles super sei. Der Kanzler wurde ewig beklatscht. Alle kritischen Anträge wurden eigentlich abgeräumt. Und ich finde schon, dass dieser Punkt, den Gerhard Schröder angesprochen hat, als eben dann doch ein sehr wahlkampfaffiner Mensch mit der AfD, dass das die SPD am meisten umtreiben muss. Wir hatten einen Bundes Bundeskanzler Scholz oder einen Kanzlerkandidaten Scholz, der ausdrücklich einen Respektwahlkampf geführt hat, der eigentlich die Leute abholen wollte, die potenziell vielleicht an die AfD verloren gegangen könnten. Man hat jetzt Rentenerhöhungen gemacht, man hat das Bürgergeld reformiert, man hat den Mindestlohn erhöht und trotzdem hat es nicht funktioniert. Und jetzt kommt noch der Druck hinzu durch Sarah Wagenknecht, die ja ehrlicherweise auch diese Abtrünnigen gerade adressiert, indem sie sagt, wir müssen uns nicht mehr um die Migration, den Geschlechterkampf und so weiter kümmern, wir müssen uns um die echten Arbeiter kümmern. Und das ist doch das große Problem der SPD und die größte Sorge, die mich auch umtreibt, also wohin rutscht diese Volkspartei?
Ja, jetzt sind wir an einem richtigen Punkt. Ich will nur zunächst sagen, wir sollten Olaf Scholz nicht etwas vorwerfen oder abverlangen, was die Europäer insgesamt betrifft. Die entsprechenden so und so viel Waffen und Munition, das ist ein europäisches Problem. Deutschland liefert mehr, leistet deutlich mehr als die anderen europäischen Nachbarländer, das wird man sagen können. Und also
die absoluten Zahlen, die Nordeuropäer leisten weit mehr, das wissen wir ja, das muss man schon dann.
Ja, aber zunächst mal wird man doch dieser Regierung Olaf Scholz nicht vorwerfen können, dass nicht extrem viel geleistet wird. Man kann immer sagen, noch viel mehr, da sind wir aber bei den deutschen Problemen, wie das mit der Rüstungsindustrie ist, mit dem Aufbau, also dieses schöne Beispiel, ein Rüstungsunternehmen aufbauen, auf welche Widerstände in der Bevölkerung wie in der Bürokratie das trifft. Also das wollte ich nur sagen. Aber Ihr Punkt ist ja der spannende. Ich bin ja auch der Meinung, dass Olaf Scholz seine Dramaturgie ändern sollte. Und durchaus sagen sollte, noch einmal die Dramatik der gegenwärtigen Situation ansprechen. Und da ist Zeitenwende eben nicht nur der Krieg, sondern da ist Migration, da ist Digitalisierung, da ist vor allem der Klimawandel. All das zusammen ist die Zeitenwende, die so viel verlangt, so viel an Veränderung.
Eigentlich hat er doch gerade eine Bühne. Der Haushalt wird massiv darum gehen, zu sparen.
Das auszusprechen, das nutzen. Und aber zu sagen, nicht im Sinne von Dämonisierung und Angsterzeugung, sondern dass wir diese Herausforderung annehmen und sagen, das sind unsere Vorschläge und wir laden ein, mitzutun. In eine Situation, wo ganz viele Leute auch auf die Straße gehen, um die Demokratie zu verteidigen. Man merkt doch, dass ein größerer Teil der Leute in unserem Lande bereit sind, mitzuagieren.
Also ein besseres Wording als der SPD im Kampf gegen die AfD, das ist die Partei, die schon immer auch historisch gegen die Rechten gekämpft hat und eigentlich die sein müssen, die, wenn Menschen auf die Straße gehen zu Hunderttausenden und sagen, wir wehren uns, davon ja irgendwie profitieren müsste. Das ist das, was mich immer erstaunt, wo ich denke, warum ist die SPD bei 15%, wenn es um den Kampf gegen rechts geht, also gegen Rechtsextremismus, um es korrekt zu sagen. Und die Idee, dass jemand eine Agenda aufstellt und sagt in 5 Punkten, das ist mir wichtig fürs nächste Jahr, ich als Kanzler dieses Landes möchte das und das tun, und dass Scholz oder die SPD es nicht schafft, über diese Sozialstaatsträume, da wird einem sofort vorgeworfen, man wolle die Menschen nicht respektieren. Quatsch. Vielleicht respektiere ich Sie mehr, wenn ich Ihnen sage, wir müssen möglicherweise länger arbeiten. Wir können eure Rente nicht halten, weil die Entwicklung so ist, als diese Träume immer aufzunehmen und nicht mal klarzumachen, wir probieren das. Ja. Aber auch ihr müsst mittun. Und da wäre aber doch etwas.
Aber ganz gerne, ich bin nur nicht so sicher wie Sie, ob Cassandra-Rufe und Ankündigungen, was alles
das
für Einbußen notwendig ist.
Das hat was mit Ehrlichkeit zu tun,
nein, lassen Sie mich noch mal aussehen, ob das sozusagen wirklich erfolgreich ist. Mein Punkt ist zu sagen, die Dramatik der Situation zu beschreiben. Was auch heißt, wir leben nicht mehr in einer Schönwetterdemokratie. Das Zeitalter des selbstverständlichen wirtschaftlichen Wachstums und der Wohlstandsmehrung ist vorbei. Damit werden wir kein armes Land. Aber wir gewinnen Zukunft dadurch, dass wir wirklich energische Modernisierungsreformen machen.
Aber Herr Thiese, das verfängt doch gerade im Osten gar nicht. In Sachsen liegt die SPD bei 7%, glaube ich. Also
woher wissen Sie, dass das im Osten nicht?
Ich staune. Wenn die Partei wie die AfD im Osten bei den Umfragen zu den Landtagswahlen solche Umfragen
werden. Dann sind sie bei 25 bis 30%.
Ja, dann heißt das doch, dass die SPD nicht verfängt.
Entschuldigung, also, das ist kein Sonderproblem der SPD. Jetzt will ich doch, wenn ich mal 3 zusammenhängende Sätze. In Ostdeutschland trifft die jetzt begonnene Veränderungsdramatik als neue Welle auf Menschen, die in den 90er und 2000er Jahren bereits dramatische, schmerzliche, opferreiche Veränderungen erlebt haben. Dass die sich wehren gegen die nächste Welle, dass sie eher bereit sind, denen zu glauben, die sagen, muss alles gar nicht sein, wir können die Grenzen dicht machen, Europa ist Mist und die ökologische Katastrophe ist eine Erfindung. Das ist ja mindestens erklärlich. Und denen muss man aber trotzdem sagen, diese Veränderungen sind notwendig um eurer Zukunft, um eures künftigen Wohlstands und unserer Freiheit willen. Das würde ich frontal annehmen, aber man muss wissen, dass das mit solchen Verunsicherungen und Ängsten zu tun hat. Das ist gar kein Sonderproblem der SPD.
Okay, deswegen ist der große Widerspruch natürlich trotzdem in Ihrer Ansage, Herr Thierse, dass natürlich ein Olaf Scholz, der vielleicht gerade in realistischer Einschätzung auch seiner Fertigkeiten, seiner Fähigkeiten, der er nicht, das hat er leider ja auch in diesen 2 Jahren nicht gezeigt, nicht die inspirierende, die Figur ist, die mit großer rhetorischer Werbe den Menschen dann solche Zumutungen trotzdem ermöglichen kann, ihnen die Wahrheit einschenken kann. Deswegen macht er natürlich bei allem, was ich ihm unterstreiche, ich wäre genau der Meinung, man müsste heute diese Dinge alle ansprechen, aber er wird es geflissentlich unterlassen, weil ihm diese Gabe, und das ist übrigens ein großer Unterschied, muss man leider objektiv feststellen, die große Gabe der Begeisterungsfähigkeit, der Rede eines Brandt, eines Schmidt, eines dann auch Schröder nicht gegeben ist. Und dieses Problem ist meines Erachtens das Kardinalproblem. Ja. Olaf Scholz hat in der ganzen 2 Jahren, ich kann es Ihnen sagen, ein Satz, Sie haben es ja gerade gesagt, ein Satz, was hat Olaf Scholz gemacht? Ich kann es in einem Satz sagen. Was hat Olaf Scholz gemacht? Er hat noch im letzten Jahr uns allen versprochen, kein Mensch wird merken, dass das Bundesverfassungsgericht mit dem 2. großen Einschnitt, der ihm nämlich widerfahren ist, nach dem Russlandkrieg, dass er dann den Haushalt um 18 Milliarden wird reduzieren müssen und dass diese Zumutung keiner merken würde. Er hat eben sich nie getraut, deutlich zu sagen, wir sind in einer
Ich stimme Ihnen darin ausdrücklich zu. Das habe ich Olaf Scholz auch gesagt. Ja. Man kann Leuten nicht sagen, es geht alles spurlos an euch vorüber. Das muss man an. Aber ich will noch mal erinnern, weil Sie das immer auf Scholz beziehen. Was war denn mit 16 Jahren Merkel? Ja, war das eine große Kommunikatorin? Hat die den Bürgern irgendetwas zugemutet? Und sie ist immerfort gewählt worden. Ja. Ich will nur erinnern, dass sozusagen die auf die Person und deren Stil zu fokussieren, vielleicht auch nicht ganz richtig
ist. Sie wurde Merkel auch vorgeworfen.
Genau, zu Recht. Aber sie wurde gewählt. Problem von ihm ist, er musste es anders machen. Er hat die Methode Merkel weitergemacht.
Sehen Sie das auch so, wie Herr Thierse sagt, es liegt an der Verunsicherung, es liegt daran, dass es im Osten die Menschen schon mal eine, ja, was wir heute Transformation so schön nennen, dass sie halt eben schon so viel sich wandeln mussten und das nicht immer positiv war. Liegt es daran oder ist es was anderes?
Ja, also ich will mit Sicherheit nicht Herrn Thierse den Osten erklären. Also das ist ja genau der Fehler, der, glaube ich, seit der Wiedervereinigung gemacht worden ist, dass viele Westdeutsche versucht haben, den Osten zu erklären. Also das würde ich auf keinen Fall versuchen. Trotzdem hat er, glaube ich, mit der Analyse absolut recht, dass natürlich diese Transformationserschöpfung, diese Veränderungserschöpfung da ist. Es ist aber wirklich kein reines Ostphänomen. Ja. Und es ist auch kein reines Phänomen von Menschen, die gerade wenig haben. Das zeigen ja alle Studien auch zu populistischen Bewegungen. Das zeigt übrigens auch der US-Vergleich zu Trump-Wählern. Mittlerweile ist die AfD ja kein Unterschichtenphänomen mehr, sondern sie hat wirklich die Breite der Bevölkerung, übrigens auch in Teilen des Westens, erreicht, weil natürlich Menschen, die vielleicht noch im Moment viel haben im Vergleich zu anderen, auch von Verlustängsten geprägt sind. Das ist übrigens auch nicht nur eine materielle Verlustangst, das ist auch eine kulturelle Verlustangst. Und dazu gehört, wenn ich noch ganz kurz auch einen Satz sagen darf, dazu gehört auch die Verunsicherung, die auf der Linken nun mal ein Problem ist. Wie sehr gehöre ich noch dazu? Was darf ich noch sagen? Was sind Themen wie Gendern, Cancel Culture, Unisex-Toiletten? Sind das die Themen, die die Linke umtreibt? Das ist in anderen Ländern teilweise noch ausgeprägter als es hier ist. Es ist aber auch ein Thema bei den Sozialdemokraten. Und das erklärt natürlich auch so eine Bewegung wie Sarah Wagenknecht, die sich ja bewusst dagegen stellt und sagt, das ist eben nicht das, auf was wir uns konzentrieren sollten. Und auch der Aspekt
will Ihre Beschreibung richtig, ausdrücklich zustimmen. Sie kennen den Sachsen-Monitor. Der Befund, erschreckende Einstellungen, demokratiefeindliche, minderheitenfeindliche bis hin antisemitisch. Und dann kommt's, 74% der Befragten sagen, mir geht es wirtschaftlich gut oder sehr gut. Das heißt, die Stimmung ist viel schlechter als die Lage. Jedenfalls erklärt sie sich nicht einfach aus der Lage, Stichwort abgehängt und so weiter. Sondern es geht auch ganz im Moment um kulturelle Faktoren. Ja. Die Angst davor, dass einem das eigene Land fremd wird durch die vielen Veränderungen, die offene Welt. Und dann kommen noch die Zumutungen aller Gendersprache und ähnliche Dinge dazu, von denen ich immer auch sage, man muss nicht, wenn Menschen bereits in so vielen Veränderungsschmerzen sind, noch überflüssiges, noch forcieren, sondern kann das einer langsamen Entwicklung überlassen. Kulturelle Entwicklung soll man nicht von oben her forcieren, sondern man soll sie geschehen lassen und begleiten menschenfreundlich.
Ja. Versuchen wir mal in den letzten Minuten noch mal darauf zu schauen, wie denn die SPD aus diesem 15%-Tal da rauskommen kann. Frau Münstermann, wenn Sie jetzt da im Willy-Brandt-Haus sitzen oder im Kanzleramt, was wäre so ein Punkt, wo Sie sagen, ja, das machen wir jetzt, das ändern wir jetzt? Heißt das, wir versuchen jetzt doch mal Herrn Pistorius ins Kanzleramt zu bringen?
Scholz auf Speed setzen, nein. Pistorius hat super Umfragewerte, hat was, wie ich finde, mit der klaren Kommunikation zu tun, mit auch einem Commitment zu einer Sache, die er klar vertritt. Hat aber auch, den Vorteil, er ist nicht im Kanzleramt. Also es ist natürlich, er macht es einfach auch besser als seine Vorgängerin und das ist schon ein großer Bonus im Verteidigungsministerium. Boris Pistorius wird Scholz nicht herausfordern im nächsten Jahr. Dafür müsste Scholz verzichten. Das wird er, soweit man ihn kennt, nicht tun. Oder er wird es nicht tun, wenn die Koalition hält bis 25. Sonst könnte eine andere Lage einstehen. Die Frage wird sein, folgt ihm die Partei und wie folgt ihm die Partei? Und zurzeit ist es noch sehr ruhig. Aber wenn man die SPD beobachtet, merkt man, dass die Stimmen, die sich von ihm absetzen, kritischer werden. Das Regierungshandwerk, auch im Willy-Brandt-Haus, kritisiert wird, weil auch einzelne Ministerinnen dieser Partei in der Regierung da düpiert werden, weil man irgendwelche Entscheidungen nicht nachvollziehen kann, weil die über ihren Kopf hinweg getroffen werden. Also ich denke, das Handwerk müsste sich in den anderthalb Jahren deutlich verbessern, damit eine geschlossene SPD nochmal hinter Olaf Scholz steht. Und dann wird die Frage sein, was die Union macht. Also nicht die Folge für die SPD ist auch die Frage, wie stellen sich die anderen auf? Weil beim letzten Mal hat Olaf Scholz zum Teil gewonnen, aber zum Teil auch profitiert.
Also auch wenn es nicht unser Job ist, Journalisten Ratschläge zu erteilen und wir auch selber vieles besser machen können. Aber ich glaube, ein Problem von Olaf Scholz ist wirklich, dass zwar jeder Kanzler im Vorfeld oder auch jede Kanzlerin ein enges Team von Vertrauten um sich hat. Das ist völlig normal. Das würde jeder so machen im Kanzleramt. Bei ihm ist es aber besonders ausgeprägt. Und er ist besonders umgeben von Menschen, die wirklich Olaf Scholz Liebe mit der Muttermilch aufgesogen haben. Deswegen hört er relativ wenig kritische Stimmen. Und es ist für einen Kanzler ein Problem, wenn ein anderes deutsches Nachrichtenmagazin, dessen Titel ich jetzt natürlich nicht nenne, einen Titel wie der Besserwisser macht mit ihm und nur seine Aktentasche zeigt. Das ist ein Problem und das hat sich auch verfestigt, dass er an manchen Stellen beratungsresistent ist. Und ich glaube, das wäre eine Veränderung, die man, für die es nicht zu spät ist, wo man etwas.
Ja, aber die Frage ist, ob er sich ja verändern kann.
Ob er sich verändert, ja, das macht aber schon etwas mit dir, wenn du mehr auf Menschen in deiner Umgebung hörst, die dir auch mal sagen, hey, Olaf, das war keine so gute Idee.
Okay, dann kurz noch.
Alles richtig. Ich würde bloß sagen, diese Tatsache, dass Olaf Scholz, und das macht ihn übrigens fast noch beratungsresistenter, dass er diesen Kurs jetzt durchgesetzt hat in der SPD und ja auch mit großem Zuspruch innerhalb der SPD, den Friedenskanzler zu machen. Und das natürlich dezidiert in der Schröder-Tradition. Das war ein ganz klarer Sprung nach vorne. Das hat ihm natürlich auch die innenparteiliche Konkurrenz mit Pistorius vom Halse gehalten. Denn die SPD wird ein Deibel tun.
Hat aber Probleme mit der FDP und den Grünen, die das
Das ist ja gerade sein Plus, weil er weiß doch ganz genau, er braucht eine absetzende Position, er will in diesem Wahlkampf eine Position beziehen, da meint die SPD sie bezogen zu haben und deswegen wird es diese Auseinandersetzung mit Pistorius nicht geben. Ob das gut für die Ukraine ist, das kann man sehr bezweifeln.
Mhm. Herr Thierse, was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie sagen, oder mit welchen Punkten würden Sie sagen, wäre es wichtig, um jetzt in den Europawahlkampf zu gehen, in die Landtagswahlkämpfe in Sachsen, Brandenburg, in Thüringen? Also was wäre ein guter Punkt, worauf die SPD da setzen sollte?
Also, jetzt? Herr Schmitz, wenn es Sie beruhigt, ich war neulich mehr als eine Stunde bei Olaf Scholz, so einem langen und intensiven und intimen und auch kritischen Gespräch. Also das erlaube ich mir schon und er erlaubt es sich offensichtlich auch. Ich habe leider keine einfachen Ratschläge, weil ich sehe, dass Olaf Scholz ja auch eine schwierige Rolle hat. Er ist der Moderator einer ganz schwierigen Koalition. Jede Vereinbarung, die getroffen wird, nach langen und intensiven Streitereien, wird ein, zwei Tage spätestens meistens von der FDP ausgekündigt, manchmal auch von den Grünen und manchmal auch von der Sozialdemokratie. Es ist eine fatale Rolle, in der er ist. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass Scholz diese Moderatorenrolle ausüben muss, sehe ich schon, aber dass daneben die SPD und die SPD-Führung, die SPD-Fraktion etwas sichtbarer wird und nun selber auch bereit ist, sich mit Grünen, mit FDP und meinetwegen auch mit der CSU und erst recht mit BSW und AfD zu streiten und offensiver zu sagen, was wir als Sozialdemokraten dazu, dazu und dazu vorschlagen. Das muss sichtbarer werden. Warum eigentlich kann nur die FDP sich erlauben, unablässig sich zu profilieren?
Weil der Kanzler was dagegen sagen. Das tut er bloß leider nicht. Und nein, das ist ein Teil seines Problems.
Nein, er ist ja in der Moderatorenrolle.
Das ist nicht die Rolle eines Kanzlers. Er muss doch weit mehr Führung sein. Gerhard Baum hat das klar gesagt. Ein Helmut Schmidt hätte sich das nicht gefallen lassen.
Ja,
das ist
aber ein zwischendurch Teil des Problems. Ich erinnere mich, wie sehr dieselben Journalisten, ich weiß nicht, ob dieselben, aber ihre Kollegen Schröder kritisiert haben, als dass er ein Bastardkanzler sei. Nein,
Helmut Schmidt ist auch nicht so gut
aufgefallen. Das Machtwort in einer Dreierkoalition, das verbraucht sich schnell. Das ist ein sehr kostbares und deswegen selten einzusetzendes Mittel.
Ja, wer schadet der SPD denn da mehr, die FDP oder die Grünen?
Ach, ich bin gespannt, das werden wir nach den Wahlen, die vier Wahlen, die auf uns kommen, etwas genauer wissen, an wen wir verlieren. Ich habe nur den Eindruck nicht, dass, aber das, ich will mal die politische Bemerkung unterdrücken.
Machen Sie nicht.
Ich glaube, der Umstand, dass in diesen ständigen Auseinandersetzungen natürlich die SPD nicht mehr richtig sichtbar ist. Das ist so eine eigentümliche Sandwich-Situation. Das ärgert mich ständig. Und da sage ich, nun muss der Scholz nicht unablässig schreien. Das war ja Unsinn. Aber es muss andere Sozialdemokraten geben, die die Federhandschuhe aufnehmen, der von FDP oder von Grünen kommt.
Aber Herr Mützenich hat das auch deutlich doch auch gemacht als Fraktionsvorsitzender.
Aber das ist dann ein Streit nicht unter den Ministern, sondern es ist ein Streit in einer Koalition. Und dass die drei Parteien das Recht haben und die Lust haben, als Parteien sichtbar zu sein, ist doch in Ordnung.
Mehr Streitwagen.
Okay. Ja, mehr Streitwagen. Mal gucken. Ja. Herr Thierse, vielen Dank, dass Sie hier waren. Herr Schmitz, Frau Münstermann und Herr von Lucke, vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Das war die Phoenix-Runde in dieser Woche. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie bei Phoenix. Bis dann. Tschüss.